Leben online, Festung Europa lautet der Titel eines Vortrages von Beat Leuthard, der vor etwa 2 Wochen in der KTS auf dem Vauban-Gelände stattfand. Beat, promovierter Jurist, lebt in Basel und ist ständiger Mitarbeiter einiger Tageszeitungen in der Schweiz und in Deutschland. Seit geraumer Zeit beschäftigt er sich näher mit neuen Kommunikations- und Informationssystemen und deren Auswirkungen in Bezug auf Überwachung und Kontrolle. Hinter dem Begriff Informationssysteme verbergen sich beispielsweise internationale Fahndungs- und Kontrollsysteme wie das Schengen-Informationssystem, Europol oder auch inländische Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Polizeinetzwerke. Beat befasst sich nicht mit den vielgepriesenen und hochgelobten Vorteilen der Informationstechnologie, vielmehr geht es ihm darum, die negative Kehrseite sowie Gefahren dieser neuartigen Technologien aufzuzeigen. Im Folgenden könnt ihr einige Ausschnitte des zuvor erwähnten Vortrages sowie kurze Textpassagen aus einem Buch von Beat hören. So ist im Vorwort des Buches Leben online: Von der Chipkarte bis zum Europol-Netz, der Mensch unter ständigem Verdacht, unter anderem zu lesen.
Problematisch wird es dort, wo sich Online-Technik gegen Menschen richtet, wo die automatisierte Registrierkasse im Supermarkt auch gleich die Arbeit der Kassiererin mitregistriert, wo die Grenzkontrolle dazu dient, potenzielle Flüchtlinge abzuweisen, wo die Videokamera ganzen Altstädten die stille Anonymität nimmt oder wo unser eigener Home-PC unsere Daten via Internet fremden Personen und Diensten offenbart oder wenn der Fahndungscomputer gegen Unverdächtige eingesetzt wird und Unschuldige erfasst.
Des Weiteren erklärte Beat in seinem Vortrag Folgendes.
Leben online, da geht es um den Versuch, die Flüchtlinge oder die Abschottung von Flüchtlingen mit Hilfe von Informationssystemen, dieses Thema zu verbinden mit der Ausbreitung oder der Verbreitung von Informationssystemen, von Computer, Chips, von Kreditkarten, von Telefonkarten und so weiter in unserer Gesellschaft oder in der Gesellschaft überhaupt, diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen und so auch, weil es ist ja ein Taschenbuch, streut sich breit, so auch in etwas andere Kreise oder in neue Kreise zu erschließen für das Thema Überwachung, Ausgrenzung von Minderheiten. Ich habe dasselbe Thema früher auf eine sehr mehr Asyl-, drogenbezogene Weise behandelt. Es ist dieser dicke Wälzer da. Und ich werde als nächstes, hoffe ich wenigstens auch wieder, auf immer neue Weise, dass die ähnlichen Themen behandeln. Also mir geht es, und das beschäftigt mich auch ständig, mir geht es darum, wie Flüchtlinge, sagen wir jetzt mal, asylsuchende Flüchtlinge, zunächst von Opfern zu Tätern gemacht werden, wie sie ausgegrenzt werden und wie an ihnen auch Systeme getestet werden, die dann auch wieder für die ganze Gesellschaft oder für andere sogenannte Randgruppen typisch sind oder prägend sind. Und eine meiner Thesen ist die, dass das, was in den 60er und 70er Jahren gegenüber den RAF-Leuten angewandt wurde, nämlich dass man in einer Art Rasterfahndung systematisch Leute eingrenzte, sie kriminalisierte, dass das heute mit Hilfe der modernen Informationstechnologie, Informationstechnik, Telekommunikation und Informatik auf immer neue Kreise, in immer weiterem Ausmaß, dass man das auf immer neue Kreise anwendet und in immer weiterem Ausmaß. Und ich versuche eigentlich, da geht es um nichts anderes als das mit anschaulichen Beispielen zu belegen.
Anhand des Beispiels Europol, einer Art westeuropäischen Geheimdienst mit weitreichenden Befugnissen, verdeutlicht Beat neue Möglichkeiten heimlicher Überwachung seitens des Staatsschutzes sowie der Polizei.
Ich wollte mal beginnen, einfach weil das vielleicht noch nicht alle kennen, damit, dass ich aus der Europol-Konvention was vorlese, um eben die These zu belegen, dass heute eigentlich jede Person unter Dauerverdacht steht und jede Person damit rechnen muss, dass er oder sie informationell bearbeitet, registriert wird und in Fahndungssystemen sich wiederfindet. Europol ist das größte Informationssystem, breitet sich spinnennetzartig über ganz Europa aus. Da stecken die modernsten Computer dahinter von Siemens Nixdorf in München. Der Sitz von Europol ist in Den Haag. Es ist eine Art Super-FBI oder europäisches FBI, das den bestehenden nationalen Geheimdiensten, also zum Beispiel dem Bundesnachrichtendienst hier, übergeordnet ist, also unabhängig eigentlich hierarchisch, zusätzliches System ist, mit Spitzenleuten oder was darunter verstanden wird. Beispielsweise sitzen da vom Bundeskriminalamt Leute, der Vorsitz in Den Haag, der Vorsitz ist auch Deutsch, in deutscher Hand sozusagen, das ist der Storbeck vom BKA. Und die haben jetzt jede Narrenfreiheit, die gibt es seit 2 Jahren, die haben jetzt jede Narrenfreiheit, deren erste Aufgabe, die sie sich mehr oder weniger selber auferlegt haben, ist Bekämpfung des Drogenhandels. Zweite Aufgabe wird dann sein, Bekämpfung der sogenannten organisierten Kriminalität, des Schleuser- oder Schleppertums, also alles, was damit zusammenhängt, dass Asylsuchenden Flüchtlingen über die Grenzen geholfen wird, damit sie überhaupt noch in Westeuropa ein Asylgesuch stellen können. Es gibt jetzt auch noch neue Formen von organisierter Kriminalität, für die sich Europol auch zuständig fühlt. Und in diesem Europol-Informationssystem, gibt es jetzt laut diesem Übereinkommen folgende Personendaten, die da erfasst werden dürfen. Ich zitiere da mal ganz kurz. Da dürfen einerseits die Personendaten von verurteilten Straftäterinnen und Straftätern registriert werden. Da ist wenig dazu zu sagen, das ist bisher in anderen Fahndungssystemen auch üblich. Dann aber weiter, Zitat, die Daten von Personen, bei denen bestimmte schwerwiegende Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten begehen werden, also alle Leute, bei denen noch überhaupt keine Tat begangen ist, sondern bei denen bestimmte schwerwiegende Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten begehen werden, die dürfen jetzt also auch in dieses Superfahndungssystem schon mal vorsorglich reingenommen werden. Es kommt aber noch toller. Registriert werden dürfen darin auch Personen, die bei einer künftigen Strafverfolgung als Zeugen in Betracht kommen und Personen, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Opfer einer solchen Straftat werden können, sowie deren Begleit- und Kontaktpersonen. Also ihr begreift schnell nicht, trotz dieser juristisch verfärbten Sprache, da kommt jetzt also jeder rein, von dem die wollen oder von der die wollen, dass der reinkommt. Nehmen wir das Beispiel von PKK-Leuten, PKK-Männern, die kommen entweder rein, weil sie als PKK-Leute einer hierzulande illegalen Organisation angehören und deswegen eigentlich fahndungstechnisch registriert werden müssen. Oder sie sind vielleicht nicht PKK, oder es ist nicht der Herde, dass sie bei der PKK dabei sind, dann kommen sie rein, weil ja heute auch in Den Haag aufgeschlossene 68er Leute arbeiten und die wissen, dass heute Ausländerfeindlichkeit verbreitet ist, also kommen die Nicht-PKKler rein, weil sie ja möglicherweise als Ausländer Opfer einer ausländerfeindlich motivierten Straftat werden, und wenn nicht Täter und wenn nicht Opfer, dann sind sie doch vielleicht möglicherweise, weil sie eben Kurden sind und sich im kurdischen Umfeld bewegen, zukünftige Zeugen einer möglicherweise noch zu begehenden Straftat. Dasselbe lässt sich übrigens auch generell über jede Frau sagen, die sich in Westeuropa bewegt, weil natürlich wissen auch die Männer, sind alles Männer in Den Haag, dass Frauen besonderen Gefährdungen unterliegen und deshalb in jedem Zeitpunkt auch die besondere Gefahr laufen, Opfer oder mindestens Zeuginnen zu werden. Also jeder Mann und jede Frau kann da in diese Analysedateien reinpassen. Dieses Europol unterliegt keiner Kontrolle, keiner behördlichen, keiner politischen Kontrolle oder keiner umfassenden. Jedenfalls die genießen mehr oder weniger Narrenfreiheit. Das ist einfach so mal der Level, das besteht, also das ist kein Zukunftsplan, das gibt's. es gibt keinen Grund, warum die das nicht tun sollen, was die dürfen. Noch jeder Polizist und noch jeder Kriminalbeamte, den ich getroffen habe in meinem Job, und das sind doch schon einige, hat mir bestätigt, dass er seine Kompetenzen, die er kriegt auf dem Papier, auch bis zum letzten ausnutzt. Es wäre zum ersten Mal, dass jemand freiwillig auf Kompetenzen dieser Art verzichtet. Also müssen wir schon von daher davon ausgehen, dass mit Hilfe von Informationssystemen jetzt sehr viel mehr und sehr viel vielfältiger Personendaten von uns allen oder von gewissen Leuten gesammelt werden.
Jedoch nicht nur innerhalb der sogenannten Kriminalitätsbekämpfung wird mittlerweile auf Informations- und Kontrollsysteme tagtäglich zurückgegriffen. Ausgetüftelte Überwachungssysteme beeinflussen den Arbeitsalltag bereits vieler ArbeiterInnen und Beschäftigten. Nirgendwo wird so massiv auf Videotechnik und Überwachungskameras zurückgegriffen als im Konsumbereich, vorwiegend in Supermärkten und an Tankstellen. Was vordergründig als Diebstahlprohibition seitens der Kundinnen erscheint, hat teilweise noch ganz andere Funktionen.
Ihr wisst alle oder kennt das in den Einkaufszentren, da gibt es überall die Videokameras, es gibt die modernen Systeme, die überwachen die Kassierinnen, weil man zum Beispiel in Frankreich davon ausgeht, dass vom Ladenklau jeder dritte Ladenklau von einer angestellten Person begangen wird, und da das meist jetzt Frauenarbeit, schlecht bezahlte Frauenarbeit ist, sind es halt vorwiegend Frauen. Und die müssen also kontrolliert werden, und das führt dann dazu, dass man diese Systeme, diese technischen Systeme beliebig ausbauen kann. Beispielsweise, dass wenn jetzt eine Flasche Whisky da auf dem Förderband an der Kasse in Reichweite der Videokamera kommt oder des optischen Lesegeräts, dass dann die Kamera automatisch auf die Frau schwenkt, um sicherzugehen, dass da kein Betrug stattfindet, dass die Whiskyflasche, die teure, auch tatsächlich verbucht wird. Dasselbe kann natürlich auch gerade mit billigen Produkten passieren. Andere Dinge, die sind bekannt, dass man über die Registrierung der Einkäufe, über den Strichcode problemlos ganze Einkaufslisten ausdrucken kann, also man kann über eine Person per Knopfdruck rausfinden, was eigentlich ihre Einkaufsgewohnheiten sind, wenn Mann oder Frau das will. Nicht? Ich sage nicht, das passiert schon täglich überall, aber das sind Möglichkeiten, das ist alles schon handelsüblich und für billiges Geld zu kriegen. Was es schon gibt, und das finde ich jetzt schon echt ein Stück bedenklicher, ist, dass Billigfluggesellschaften in den USA begonnen haben, ihre Ticketverkäuferinnen, ihre Telefonverkäuferinnen zu überwachen. Also Frauen, die den ganzen Tag über am Telefon sitzen und da online sofort, wenn jemand ein Flugticket bestellt, die Kreditwürdigkeit bei der Bank durchcheckt und noch in weniger Sekunden dann den Kauf oder den Verkauf des Tickets rechtsgültig macht. Diese Frauen werden an der Sprechgarnitur, die sie da ja an haben, an der Sprechgarnitur kontrolliert. Die dürfen also nicht mehr jetzt in dieser ValueChat-Unternehmung nicht länger als 11 Sekunden schweigen zwischen den Gesprächen. Das heißt, die dürfen sich nicht länger als 11 Sekunden ausruhen zwischen zwei Anrufen. Und dann wird auch gemessen die Anzahl Worte, die sie brauchen, um ein Ticket zu verkaufen. Also es wird gemessen, mit wie wenigen Worten sie wie teure Tickets sozusagen verkaufen können. Das den ganzen Tag über, und abends um 5 kann der Chef sofort Effizienzprofil jeder Verkäuferin ausdrucken.
Abschließend möchten wir noch veranschaulichen, wie mit Hilfe von Identifizierungs- und Verfahrensdaten Menschen kontrolliert und überwacht werden können. Letzten Jahres wurde vom deutschen Innenministerium eine Asylcard-Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Ziel dieser sogenannten Asylcard sei die behördengerechte Erfassung der asylsuchenden Flüchtlingen.
Zum Schluss möchte ich da noch was über die Asylcard und über die Social Benefit Security Card anführen. Die Asylcard gibt es ja, also da gibt es Diskussionen, da gibt es ja Diskussionen in Deutschland seit 2 Jahren. Das Bundesinnenministerium mit dem freundlichen Herrn Kanter hat das vorläufig mal auf Eis gelegt. Das kommt aber mit Bestimmtheit noch. Wo es es aber schon gibt, ist in den Niederlanden. Und da gibt's da sieht diese Asylkarte so aus, dass jeder asylsuchende Flüchtling und jede Flüchtlingsfrau da zu Beginn gleich eine Chipkarte in die Hände gedrückt kriegt. Die sind angeblich begeistert, steht an einem Polizeipapier. Und die müssen sich dann aber bis zu 4-mal täglich an Meldesäulen, die eigens aufgestellt sind, dafür melden, also einstempeln oder einloggen oder wie man das bezeichnet werden soll. Also da stehen dann in den Städten diese Säulen oder diese Slot-Machines-artige Dinger. Und da müssen die Leute vielleicht morgen und Mittag und Nachmittag und Abend müssen sie sich speichern. Und dann erscheint dann entweder ein rotes Licht, das bedeutet, du musst jetzt da einen Knopf drücken und dann kommt irgendein Amt, das was von dir will. Oder es kommt ein grünes Licht, dann heißt es, du darfst jetzt weitergehen bis zum nächsten Einstempeln. Das ist so ein Ding, das die Leute unter Kontrolle hält. Das ist mal eine neue Qualität. Die andere neue Qualität ist, dass da alle Behörden grundsätzlich Zugriff haben darauf und nicht nur die Behörden, sondern auch alles, was daran hängt, bis hin zu den privaten Versicherungsunternehmen. Einfach alles, alle Leute, die in irgendeinem Lebensvorgang dieser asylsuchenden Flüchtlinge eine Rolle spielen. Jetzt sind Asylsuchende sind ja nicht gesegnet mit einem reichen Leben, also das beschränkt, das ist eigentlich ein sehr dünnes Leben, weil sie schon kein Geld haben und so weiter und ständigen Einschränkungen unterworfen sind, aber es gibt doch eine ganze Reihe von minimalen Lebensbedürfnissen, die man selbst einem asylsuchenden Flüchtling nicht ganz nehmen kann, und für all diese Lebensbedürfnisse gibt es irgendeine Stelle, eine Behörde oder eine Person, und all die dürfen dann auf eine bestimmte Weise Zugriff nehmen. Selbstverständlich auch wieder unter Wahrung des Datenschutzes, also nicht alle dürfen alles, aber alle dürfen auf diese, sozusagen auf diese Meldesäule zugreifen und dürfen von dem unter bestimmten Umständen etwas wollen. Und das ist so eine Art durch Computerisierung der Kontrolle, die mich persönlich sehr erschreckt und von der ich auch denke, dass da etwas eingeübt wird, was dann nicht auf Asylsuchende beschränkt sein wird. Es gibt übrigens dann auch noch die Variante, dass man als Asylsuchender neben der Chipkarte auch noch den Fingerabdruck hinterlassen muss.
Soweit Ausschnitte aus einem Vortrag sowie dem Buch Leben online von Beat Leuthardt.